Bitte schlagt mit mir heute den Psalm 127 auf. Geht's da um einen besonderen Vers. Psalm 127. Ich möchte heute und in 14 Tagen, wenn ich das nächste Mal dran bin, eine Predigt halten in zwei Teilen. Das ist mal wieder eine Predigt, wo ich es einfach nicht geschafft habe, die in einen Gottesdienst länger hineinzupacken. Es ist eine Predigt mit dem Thema Eltern sein und Paar bleiben. Eltern sein, aber Paar bleiben. Und sie betrifft besonders die Eltern mit Kindern, die noch zu Hause sind. Also die, die jetzt hier sitzen und die Kinder sind schon aus dem Haus oder die gar keine Kinder haben, für die wird auch hoffentlich viel dabei sein. Aber es ist schwerpunktmäßig jetzt für die jungen Familien. Und ich lese uns Psalm 127 zu Beginn vor. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Also Kinder können ja so süß sein. Aber das süßeste Kind kann dir den letzten Nerv rauben. Kinder stellen häufig Unfug an. Sie entwickeln dabei selbstständig die erstaunlichsten Fähigkeiten. Aber bittest du sie darum, sich selbst mal anzuziehen, damit wir zum Gottesdienst kommen, klappt es nicht. Dir selbst mal die Zähne zu putzen, geht nicht. Deine liebe Frau, die dich ehemals entspannt am Abend erwartet hat mit einem guten Essen, ist fix und fertig und erschüttert über sich selbst, weil sie staunt, wie wütend sie werden konnte über ihre Kinder. Deine Laune sinkt nicht nur, weil das Essen noch nicht fertig ist, sondern du wirst auch wütend auf die Kinder. Nicht, weil die Kinder so wild waren, sondern weil die Kinder deine Frau so fertig gemacht haben und deine Frau sich jetzt nicht mehr um dich kümmern kann nach deinem harten, schweren Arbeitstag und dich zu Hause pflegen kann. Am Abend ist es eigentlich mal wieder Zeit, intim zu werden. Der Mann liegt frustriert und müde im Bett und schläft ein. Und die Frau ist völlig fertig, kaputt in der Küche und muss noch den Kuchen backen fürs Kirchenkaffee. Vielleicht sind solche Dinge der Grund, warum im Hohelied Salomos nicht von Kindern die Rede ist. Jedenfalls nicht direkt. Ja? Da haben wir eine ganze Reihe von Liebesgedichten, da geht es um Zuneigung, gegenseitiges Verlangen, sogar um die sexuelle Vereinigung eines Paares, um ihre große Liebe zueinander. Würden Kinder hier stören? Nun, auch das Hohelied spricht von Kindern, indirekt. Das Thema Fortpflanzung, das Thema Fruchtbarkeit spielt dort auch eine Rolle. Und wenn man das alles zusammen sieht aus diesem Buch, dann wird deutlich, Gott hat Kinder als süßeste Früchte der Ehe gedacht. Und deshalb hat er dieses Thema Fruchtbarkeit verwoben in die Liebesgedichte. Wir finden dann immer wieder den Hinweis eben auf Fortpflanzung, auf Fruchtbarkeit. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Hohelied 2, Vers 13. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen, die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Oder dann 4, Vers 2, deine Zähne gleiche einer Herde frisch geschorener Schafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keines unfruchtbar ist. Also ja, er ist berauscht von ihrer Schönheit. Aber Blüten, Frühfeigen, Schafe, die allesamt Zwillinge tragen, das sind natürlich Bilder für Fruchtbarkeit, für Fortpflanzung. Gott zeigt uns so, wie er auf wundervolle Weise die Liebe zwischen Mann und Frau, auch die sexuelle Liebe, verbunden hat mit der Zeugung eines Kindes. Ihr könnt es zusammenfassen, Kinder sollen eine Frucht und ein Zeichen der innigen, treuen, hingebungsvollen Liebe zwischen Mann und Frau sein. Die Frucht und das Zeichen der hingebungsvollen Liebe zwischen Mann und Frau sein. Also aus ihrer überbordenden Liebe füreinander soll neues Leben entstehen. Herrlich, oder? Wenn wir das hören, wunderschön, romantisch. Aber was ist, wenn gerade die schönsten Früchte der Liebe zur Belastung für sie werden? Der ganze Familienalltag, der ganze Ehealltag beginnt sich nur noch um die Kinder zu drehen. Und die Kinder machen einem nicht nur Freude, sondern sie rauben einen Nerven, Kräfte, Zeit, Ruhe. Sie führen zu Gereiztheit, Unzufriedenheit, Müdigkeit, teilweise sogar Verzweiflung. Was ist, wenn die intensive Beziehung zu den Kindern sogar zur Entfremdung zwischen Mann und Frau führt? Ich möchte in dieser Doppelpredigt zwei Punkte, also ich habe mehr Punkte, aber zwei große Dinge möchte ich euch mitgeben. Das erste ist, Kinder sind ein Geschenk und eine Gunst Gottes für das Ehepaar. Das heißt, er will die Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau durch die Kinder segnen. Er will gerade durch die Kinder, dass Mann und Frau in der Liebe zueinander mehr wachsen. Und das andere ist, Eltern sind natürlich aufgerufen, ihre Liebe zueinander zu pflegen. Und sich nicht nur um die Kinder zu drehen. Aber wiederum gilt, je mehr die Eltern ihre Liebe zueinander pflegen, desto besser ist es für die Kinder. Ja, es gibt kaum was Schlimmeres für Kinder, als wenn ihre Eltern sich dauerhaft streiten oder sich entfremden. Also, wir haben hier die Kinder, die brauchen viel Zeit und Nerven und Anstrengung. Und wir haben hier den Ehepartner, um den muss ich mich auch kümmern. Und was ich euch sagen will, ist, das sind nicht zwei Bereiche, die miteinander konkurrieren und ich brauche jetzt ein paar Tricks und gute Möglichkeiten, wie kriege ich das alles hin? Sondern das sind zwei Bereiche, die sich einander ergänzen, die zusammengehören. Und wenn ich gerade heute in dieser Predigt, in der nächsten geht es dann mehr um das Ehepaar, wenn ich heute in dieser Predigt sehr viel über Kinder spreche, kann es natürlich denen auch sehr nahe gehen, die keine haben, aber sich welche gewünscht haben. Kinder sind ein Segen, aber das bedeutet nicht, dass eine kinderlose Ehe unvollkommen und ungesegnet ist. Dort segnet und beschenkt der Herr auf andere Weise und dort gibt auch der Herr andere Aufgaben und Herausforderungen. Und ich hoffe, dass die Ehepaare, wo die Kinder schon raus sind oder die keine Kinder haben, trotzdem von beiden Predigten, von den nächsten wahrscheinlich mehr, aber auch von dieser Predigt profitieren können. Und noch eine Vorbemerkung, viele Dinge, über die ich jetzt sprechen werde, das sind nicht Dinge, wo ich alles immer vollkommen mache, sondern im Gegenteil. Also es sind Dinge, die meiner Frau und mir zu Hause auch sehr schwer fallen. Das werdet ihr vielleicht auch merken. Zuerst müssen wir die Rangfolge der Beziehungen klären. Nur so können wir dann auch wirklich die richtigen Prioritäten setzen. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Die eheliche Beziehung ist die zweitwichtigste Beziehung in eurem Leben. Ja? Die wichtigste ist natürlich die Beziehung zu Gott und direkt danach kommt die Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann. Das ist ganz wichtig. Wir merken das schon direkt am Anfang der Bibel. Zuerst berichtet uns Gott, wie er den Menschen schafft als Mann und Frau in seinem Bilde. Danach wird berichtet, wie Gott eben Eva aus der Rippe von Adam geschaffen hat und wie er dann die Ehe gestiftet hat. Die beiden sollen zusammen sein wie ein Fleisch. Also die Priorität hat die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Danach kommt die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wir sehen das dann auch, wenn Paulus im Epheserbrief, was wir heute gehört haben, dieses berühmte Wort zitiert, Epheser 5, Vers 31. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Zitat aus 1. Mose. Jetzt kommt die Deutung, dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Die Ehe zwischen Mann und Frau war also von Anfang an als ein Bund gedacht, der auf die innigliche Beziehung zwischen Gott und seinem Volk hinweisen sollte. Als Gott am Anfang die Ehe von Mann und Frau gestiftet hat, da hatte er also schon die Vereinigung von Christus und seiner Gemeinde vor Augen. Nicht umsonst vergleicht Gott die Beziehung zwischen sich und seinem Volk, ja auch im Alten Testament, mit einer Ehebeziehung. Und jetzt sehen wir, was hat Christus getan, damit diese ewige Bundesgemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk entstehen konnte. Ja, Christus hat eben seine Herrlichkeit und vor allem seine intensive, enge Verbindung mit seinem Vater verlassen. Bis dahin, dass er sich erniedrigt hat, ans Kreuz gegangen ist und dort geschrien hat, dass er verlassen war von Gott. Damit wir in diese Bundesgemeinschaft hineinkommen können, um uns zu erretten. Und dann ist er auferstanden, dann ist er aufgefahren in den Himmel. Jetzt schickt er uns seinen Geist, jetzt führt und leitet er uns, jetzt tritt er für uns ein. Das sind all diese wunderbaren Wahrheiten des Evangeliums und diese wunderbaren Wahrheiten dieser Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk, sondern wir in der Bundesbeziehung zwischen Mann und Frau widerspiegeln, bezeugen, erfahren. Für eure eheliche Beziehung ist es, eure eheliche Beziehung ist wichtiger als eure Beziehung zur Arbeit, eure Beziehung zu Freunden, zu Verwandten, zu euren Eltern, selbst zu eurer Gemeinde und selbst zu euren Kindern. Ja, eure Hauptaufgabe ist es, die Hingabe, die Christus und die Gemeinde hat, einander zu geben. Das Ehepaar ist das Zentrum der Familie, auch wenn sich die Eltern sehr viel um Kinder kümmern müssen. Die Eltern dürfen sich nicht um die Kinder drehen, sondern die Kinder müssen sich um die Eltern drehen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Das haben wir heute gehört, Psalm 127, Vers 3. Kinder sind eine Gabe des Herrn und darum ein Segen für die Ehe. Ich lese nochmal den Vers. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Also sie sind ein Segensgeschenk für die eheliche Beziehung und damit eben auch für das Wachstum im Glauben. Wenn Gott uns Gaben gibt, Segensgeschenke gibt, dann ist das immer etwas, wo wir im Glauben wachsen können. Ich habe jetzt fünf Unterpunkte zu diesem zweiten Punkt, anhand derer ich das deutlich machen will. Erstens, Kinder werden uns zum Spiegel. Wir dürfen nicht nur theoretisch erkennen, sondern hautnah erfahren, wie es Gott mit uns geht. Das ist eine sehr heilsame Erfahrung. Ja? Kinder sind was? Sie sind rebellisch. Ja? Sie sind undankbar. Ja, kommt mal zum Kindergeburtstag, ich glaube, das ist überall gleich. Da gibt es Geschenke. Und je mehr Geschenke du dem Kind gibst, desto mehr fordert es, desto undankbarer wird es. Ja? Überhaupt nichts von Dankbarkeit und Freude, sondern wie? Der kann nicht kommen, der ist krank. Ja, wie kriege ich denn jetzt das Geschenk von dem noch? Ja, also schrecklich, Undankbarkeit. Gerade wenn man sich so viel Mühe gibt, dann unser verstocktes Herz. In der Bibel steht ja immer wieder das halsstarrige Herz des Menschen, unser verstocktes Herz, das verhärtete Herz. Bei Kindern nennen wir das, es ist bockig. Ja, es ist total offensichtlich, dass es falsch handelt, dass es nicht geht. Es ist noch offensichtlicher, was das Richtige wäre. Aber nein, das Kind will nicht. Das zieht es durch. Auf keinen Fall. Es will nicht. Kannst machen, was du willst. Wir sehen da uns. So sind wir vor Gott. Und das ist unser verstocktes Herz. Abhängigkeit, Hilfsbedürftigkeit. Ja, Kinder sind rebellisch, aber doch so abhängig und hilfsbedürftig. Sie brauchen die Eltern Tag und Nacht, die kleinen Kinder. Und so sind wir vor Gott. Wir brauchen Gott Tag und Nacht. Welche Mühen machen wir uns um unsere Kinder? Welche Mühen fordern sie von uns? Welche Mühen fordern wir von Gott? Wie viel Geduld erfordern unsere Kinder von uns? Wie viel Geduld erfordern wir von Gott? Ja? Kinder werden uns zum Spiegel. Wir sehen an ihnen, wie wir vor Gott sind. Das ist eine heilsame Erfahrung. Zweitens, Kinder sind ein Mittel Gottes, um uns Ordnung und Disziplin beizubringen. Das klingt jetzt ein bisschen provokant, ich weiß. Denn natürlich ist es so, dass Eltern ihren Kindern Ordnung und Disziplin beibringen sollen. Aber ich erkläre euch, wie ich das meine. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 9 und die folgenden Verse, da lesen wir. Paulus schreibt dort an die Thessalonicher. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die im ganzen Umkreis von Osnabrück leben, hoffentlich kann Paulus uns das so schreiben. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, jetzt kommt mein Punkt, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Und die einige Thessalonicher haben das nach dem ersten Brief noch nicht so ganz so begriffen, was Paulus damit meint. Und im zweiten Brief muss er dann nochmal darauf eingehen und sagen, ermahnt die wirklich sehr ernstlich, die kein ordentliches Leben führen, die ein unordentliches Leben führen. Also es geht darum, dass wir ein ordentliches Leben führen, das heißt ein Leben mit Struktur und Disziplin. Gut, Eltern sollen Kindern Ordnung, Struktur und Disziplin beibringen. Aber wie ist das jetzt, den Älteren, denen wird es ja hoffentlich nicht mehr so gehen, aber die Jüngeren können sich vielleicht noch erinnern. Wir wollen, solange es geht, unsere Freiheit genießen, oder? Darum ist es heute ja auch verpönt, zeitig zu heiraten und Kinder zu bekommen, zeitig. Ja? Da würde ich ja so viel Freiheit einbüßen, das würde mich ja so in die einengen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja? Wir wissen das, man kann sich durch die ganze Schulzeit durchschlafen, man kann sich durchs Studium durchfeiern. Wenn man eine Ausbildung macht, kann man auch beim härtesten Meister am Wochenende sich gehen lassen und ausschlafen und feiern gehen. Auch die Erziehungsversuche meiner Eltern, mir Ordnung und Disziplin beizubringen, können an mir abprallen, soll schon vorgekommen sein. Wenn du Kinder hast, dann wirst du anfangen, frühzeitig aufzustehen. Ja? Die bringen dich dazu, automatisch. Kinder bringen dir Rhythmus und Struktur und Zucht. Sie nehmen dich in die Zucht. Ganz einfach, weil sie von früh bis spät abhängig sind von den Eltern, weil sie einen festen, strukturierten Tagesablauf brauchen. Hast du früher so lange wie möglich so lange wie es nur möglich war, geschlafen, so ganz kurz vorher den Wecker und jetzt ganz schnell ab zur Arbeit? Mit Kindern musst du früh aufstehen, auch am Wochenende. Hast du früher ab und zu Hause aufgeräumt? Kinder verwandeln deine Wohnung jeden Tag in den Urzustand zurück, ja, ins Tohu Wabohu. Hast du früher so in den Tag hinein, in die Woche, ins Jahr hineingelebt, geguckt, was kommt so, was geht so, was kann ich machen? Kinder brauchen Struktur, Planung und Sicherheit. Also wir mögen vielleicht sagen, ach, Kinder sind so anstrengend. Und das stimmt, aber Kinder sind keine Last, sondern sie sind Gottes Mittel, um uns Disziplin und Ordnung beizubringen. Und ich denke, das sollten wir dankbar annehmen, wenn wir in dem Bereich noch Probleme haben sollten. Wenn er sowieso frühzeitig aufsteht, dann ist es ja alles okay. Aber für manche ist es doch eine Hilfe. Drittens, Kinder sind unsere Hilfe und Sicherheit im Alter. Ich weiß, für uns heute in einer Zeit mit Altersheim, betreuten Wohnen, Treppenlifts, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und so weiter, scheint das nicht mehr so aktuell, so wichtig zu sein. Wobei, wenn wir jetzt hören von Altersarmut und so weiter, dann wird das wieder aktueller. Fest steht, die Bibel macht deutlich, die Fürsorge für die Alten ist nicht die Aufgabe des Staates. Auch wenn viele in Deutschland so denken, auch viele Christen. Sondern es ist Aufgabe, Gott sei Dank, es ist die Aufgabe der Gemeinde und der Familie. Paulus schreibt zum Beispiel an Timotheus, als es dort um die Alten, um die Witwen ging und so weiter, 1. Timotheus 5, Vers 16, wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Also die Gemeinde kümmert sich um die Witwen, um die älteren Menschen, die keine Familie haben. Aber wenn sie Familie haben, sollen sie natürlich die Familie darum kümmern. Also kümmert euch um eure Eltern, wenn sie alt werden. Macht es so, dass es eure Kinder auch sehen, dass sie davon geprägt werden. Und ich persönlich, ich freue mich, wenn das so gehen würde in meiner Familie. Ja? Angenommen, Gott würde schenken, dass ich so alt und tatterig werden würde, dass ich sogar gefüttert werden müsste. Ich würde mich freuen, dass mein Sohn mich füttern muss und unten endlich alles wegwischen muss. Ja? Also es ist dann halt umgedreht. Ja? Warum nicht? Viertens, im Großziehen unserer Kinder dienen wir Jesus und seiner Gemeinde. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dieser Punkt. Wir dienen Jesus und der Gemeinde. Ja? Hört, was geschah, als Jesus auf dem Weg zum Kreuz war. Es war ganz klar, er geht nach Jerusalem, er geht, um dort dieses Opfer zu bringen. um sich zu erniedrigen. Lukas 9, Vers 46, es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen, nämlich bei seinen Jüngern ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Hier müssen wir Folgendes wissen. Sich um Kinder zu kümmern, damals, in der Zeit von Jesus, wurde betrachtet als Zeitvergeudung. Das hat kein richtiger Mann, vor allem kein Mann gemacht. Ja? Es gibt Schriften aus der Zeit, wo die Erwachsenen, Männer, die sich um Kinder mit Kindern beschäftigen, verglichen werden mit den Landstreichern und Pennern, die auch den ganzen Tag nichts machen. Ja, das war natürlich, das sah Jesus anders. Und er möchte ihnen hier natürlich eine Lektion in Demut erteilen. Aber er will eben auch deutlich machen, was für ein wichtiger Dienst es ist, der Dienst an den Kindern. Ja, wer dieses Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Im Epheser haben wir heute auch gehört, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Gott vertraut uns Kinder für eine bestimmte Zeit an, damit wir sie im Herrn erziehen. Das ist ein Vorrecht. Das ist eine wunderbare Aufgabe, die wir für den Herrn tun dürfen. Ja, nicht, damit wir Ruhe haben zu Hause oder aus Zwang oder weil man das so macht, sondern wir dürfen es zuallererst für den Herrn tun. Wie wichtig sind Kinder und gesunde Familien für die Gemeinde? Wie stark kann das Zeugnis für das Evangelium sein durch eine fröhliche christliche Familie? Versteht ihr, als Familie dürft ihr Jesus und seiner Gemeinde auf eine ganz besondere, segensreiche Art und Weise dienen. Kommen wir zum fünften Punkt. Im sorgfältigen Aufziehen unserer Kinder erwirken wir Gottes Segen für viele kommende Generationen unserer Familie. Ja, für viele kommende Generationen unserer Familie. Im Sprüche 13, Vers 22 steht, was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder. Also hier an der Stelle spricht jetzt Salomo nicht so viel davon, dass Opa und Oma schön viel Geld immer ihren Enkeln zustecken. Ja? Hier geht es um geistlichen Segen, der weitergegeben wird. Also die sorgfältige Erziehung unserer Kinder im Herrn, das dient nicht nur einem entspannteren Familienalltag. Ja, ihr könnt durch die Erziehung eurer Kinder, eure Kindeskinder und die Kinder eurer Kindeskinder segnen. Ihr könnt einen Segen weitergeben über Generationen hinweg. Ich möchte das nochmal deutlich machen an dem Beispiel einer Familienandacht. Wenn ihr es schafft, täglich mit euren Kindern eine Andacht zu machen, dann wird das so eure Kinder prägen, dass sie es für sie total normal ist. Ja, eine Morgenandacht zum Beispiel, ihr wisst, ich stehe auf Morgenandacht, ich finde Abendandachten sehr gut, solange die Morgenandacht nicht darunter leidet. Abendandachten haben immer das Problem, dass es irgendwann nicht mehr wird, weil einer immer einen Termin hat. Nur morgens, zwischen die Viertelstunde bevor der Erste aus dem Haus geht, ist die Zeit, wo alle zur Andacht kommen können über die nächsten 20 Jahre. Und ihr müsst in längeren Zeiträumen planen, wenn ihr wirklich was hineinbringen wollt, was dann fest drin ist im Leben. Ja? Also, wenn man das schafft und sich überwindet, ja, es kostet die Überwindung, dass man einfach ein bisschen zeitiger aufsteht, eine Viertelstunde zeitiger aufsteht. Ist hart, aber ja. Wenn man das schafft und diese Ordnung und Zucht drin hat und seine Kinder prägt, dann wird es für sie so normal sein, dass sie das auch mit ihren Kindern machen werden und die Kinder dann wieder mit ihren Kindern. Man kann seine Familie über Generationen segnen. Was für eine Gnade. Kommen wir zum sechsten Punkt. Kein sechster Punkt, sondern das ist jetzt meine Schlussfolgerung hier von diesem großen Punkt, dass Kinder eine Belohnung des Herrn, eine Gunst des Herrn sind. Und ich möchte das zusammenfassen mit einem Zitat von Luther, das er wohl mal bei seinen Tischreden gesagt haben soll oder gesagt hat. Das Beischlafen begibt sich leichtlich, auch in Hurerei. Aber Kinder sind das lieblichste Pfand in der Ehe. Sie binden und erhalten das Band der Liebe. Es ist die beste Wolle am Schaf. Ja, die beste Wolle an Schafen. Ich meine, wir haben nicht mehr so viel Schafe, aber wir können uns das vorstellen. Ja. Sie binden und erhalten das Band der Liebe. Wie viele gute Dinge, wie viel Segen für euch als Ehepaar. Aber natürlich hat das alles auch mit sehr viel Anstrengung, ist es alles mit sehr viel Anstrengung verbunden und Opfern. Und darum lautet mein dritter Punkt heute Morgen und letzter Punkt, Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen, bedeutet für die Ehe zu investieren. Bedeutet für die Ehe zu investieren. Ich hätte hier auch schreiben können, bedeutet Opfer zu bringen. Aber es klingt ein bisschen... aber es trifft es auch, das trifft es noch besser. Bedeutet für die Ehe zu investieren. Ich versuche das deutlich zu machen, was ich meine. Also in der Zeit, wo Kinder klein sind, da benötigen sie natürlich unsere volle Aufmerksamkeit. Wir müssen unsere Kraft und Zeit in sie stecken. Anders geht es nun mal nicht. Es ist eine Zeit, in der man dann eben viele Dinge, die man bis dahin gerne gemacht hat, nicht mehr machen kann. Vielleicht kann man sie später mal wieder machen, aber in dieser Zeit nicht. Wir haben uns am Mittwoch schon darüber unterhalten. Klaus meinte so, ja, die letzten 20 Jahre... war das Programm. Ja, so ist das. Und dennoch ist es eine herrliche Zeit voller Segen. Denn die Opfer, die wir bringen, die Dinge, die wir investieren, die will Gott reichlich segnen. Wichtig ist, dass ihr beide, dass also Mann und Frau zusammen investieren. Also ihr müsst beide zusammen die Kinder zum Gehorsam erziehen und euch dabei gegenseitig unterstützen. Das ist der Punkt. Wenn einer der beiden sich rausnimmt, oftmals ist es vielleicht der Ehemann, weil der eben den ganzen Tag überarbeiten ist und nicht zu Hause ist, sich da vielleicht da ganz rausnimmt oder zu viel zurücklehnt. Wenn einer sich rausnimmt, dann ist es nicht gut für die Ehe. Vielleicht schafft man es, die Kinder noch gut zu erziehen, es ist aber nicht gut für die Ehe. Deshalb nochmal ein Wort speziell an die Väter. Auch in der Erziehung muss der Vater, muss der Mann leiten. Auch wenn die Frau vielleicht die meiste Zeit dann wirklich in der Erziehung beschäftigt ist, auch in der Erziehung muss der Vater leiten. Die Kinder müssen merken, dass hinter der Autorität der Mutter die Autorität des Vaters steht. Und dann wird die Autorität der Mutter vielleicht auch etwas mehr ziehen. Und ich denke, das ist der Grund, warum Paulus hier im Epheserbrief die Väter anspricht, wo er an anderer Stelle eben auch von den Müttern spricht, die natürlich die Kinder erziehen sollen. Aber hier in der christlichen Haustafel sagt er, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Es gibt Untersuchungen, wo deutlich geworden ist, Umfragen, wie reizen Väter ihre Kinder zum Zorn? Kaum dadurch, dass sie zu streng erziehen, sondern immer dadurch, dass sie nicht erziehen. Das bringt Kinder zum Zorn. Das bringt Kinder in Unruhe. Das bringt Kinder zu Undankbarkeit, zu Unzufriedenheit. Nicht, wenn der Vater mal etwas zu streng ist. Also Eltern sein und Paar bleiben, wie? Indem ihr eure Kinder gemeinsam zum Gehorsam erzieht. Und ich möchte das beenden mit zwei Ermutigungen. Meine erste Ermutigung, wenn die Kinder zum Gehorsam erzogen werden, wenn ihr hier Zeit, Kraft und Liebe investiert, dann kann die Ehe funktionieren. Ich war ja gestern in Unna und habe zu jungen Paaren eben über dieses Thema gesprochen und die haben gesagt, ja, wir wollen gerne zu unserem Familientag irgendwie einen Vortrag zu dem Thema Kinder haben, aber immer noch als Ehepaar funktionieren. Das wurde dann eben zu Eltern sein, Paar bleiben umformuliert. Also Kinder müssen so erzogen werden, dass ihr noch Zeit füreinander habt. Sie dürfen eben nicht den kompletten Alltag bestimmen. Sie müssen mitmachen und sich unterordnen. Ein paar Beispiele. Wenn zum Beispiel die Kinder 7:30 ins Bett gebracht werden und es gewöhnt sind, auch dann ruhig zu sein und zu schlafen, das kann man Kindern beibringen. Wir hatten gestern die Diskussion, dass es schwer ist. Wenn man zeitig genug anfängt, ist es nicht schwer. Es gibt manchmal Kinder, die verarbeiten am Abend noch Sachen, die kommen dann nochmal raus. Da muss man nochmal mit ihnen reden. Ja, das ist alles okay. Man muss natürlich auf die Kinder eingehen. Aber grundsätzlich kann man Kindern beibringen, und die brauchen das auch, dass es einen festen Rhythmus gibt, dass sie in einer gewissen Zeit ins Bett gehen und dann dort selbstständig einschlafen. Da muss der Vater sich nicht daneben legen und schon mal ein paar Stunden vorschlafen oder direkt schlafen gehen. Und auch die Mutter muss dort nicht 2 Stunden das Kind in den Schlaf säuseln. Ja? Kinder können, wenn sie das lernen, und das lernen die sehr schnell, alleine einschlafen. Und dann hat das Ehepaar den Abend für sich. Und das ist so wichtig, weil es immer die einzige Zeit ist, wo sie noch gemeinsam Zeit verbringen können. Wir werden das dann das nächste Mal sehen, wenn es um das Thema geht, was das Ehepaar füreinander tun kann. Noch ein weiteres Beispiel: Wenn Kinder wissen, sich am Tisch zu benehmen, ja, ruhig zu sein, wenn die Erwachsenen sich unterhalten, klingt so nach einer uralten, mittelalterlichen Regel, ist aber eine sehr gute Regel. Das kostet sehr viel Kraft und Konsequenz und Zeit, das wirklich zu Hause einzuführen, dass die Kinder sich wissen, am Tisch zu benehmen. Das ist echt schwer. Aber wenn man es schafft, dann können Mama und Papa sich auch am Tisch mal miteinander unterhalten. Dann kann das eine angenehme Zeit werden, diese gemeinsame Mahlzeit. Dann müssen die Eltern nicht nach dem Essen unterm Tisch gucken, ob noch ein paar Brotkrumen runtergefallen sind, die sie dann essen können, weil sie die ganze Zeit sich um die Kinder kümmern mussten. Ja, also auch das nur Beispiele, wie eine gute Erziehung dafür sorgt, dass das Ehepaar Zeit füreinander haben kann. Wenn die Kinder auf Mama und Papa gewohnt sind zu gehorchen, also wenn sie gehorsam sind, dann braucht es nicht höchste Anstrengung, die Kinder zu allen möglichen eben zu bewegen. Und dann bleibt noch Kraft und Zeit und Geduld und fürsorgliche Liebe für den Ehemann und für die Ehefrau. Also das ist die erste Ermutigung, wenn man da investiert in die Erziehung, und das kostet erstmal viel Zeit und Kraft, dann lohnt sich das für die Ehe. Und die zweite Ermutigung, die ich den jungen Familien oder den Eltern mit kleinen Kindern mitgeben will, ist die: Als ich auf Wanderschaft war, da bin ich mit anderen Wandergesellen oft zusammen gewesen. Wir sind zusammen gereist, wir haben zusammen gearbeitet. Und mit denen, die ich das gemacht habe, mit denen bin ich jedes Mal in kürzester Zeit sehr fest zusammengewachsen. Also wir haben uns gefühlt wie eine Familie in diesen Kreisen. Warum? Weil wir Dinge wirklich zusammen erlebt haben. Wir sind zusammen gereist, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben Projekte zusammen durchgezogen, von A bis Z. Das hat uns zusammengeschweißt. Und so müsst ihr das betrachten. Die Kinder sind euer gemeinsames Projekt, was euch zusammenschweißt. Was ihr zusammen durchsteht. Wo ihr zusammen investiert. Und dann werden Kinder euch mehr, als ihr denkt, zusammenschweißen. Auch durch die Sorgen, die ihr euch gemeinsam um die Kinder macht, wenn sie krank sind. Auch durch die Freude, die ihr gemeinsam habt an den Kindern. Auch durch die Überforderung, in der ihr beide manchmal steckt und wo ihr dann nur noch gemeinsam vor Gott treten könnt und ihn anflehen müsst, dass er euch hilft. All das wird euch zusammenschweißen. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Und vielleicht sagt sich jetzt wieder der eine oder andere, die eine oder andere Mutter und Vater: Ja, es ist eine Gabe, aber es ist auch so eine große Verantwortung, die mich manchmal zu erdrücken scheint. Und dann stehe ich eben hier zwischen den Kindern und meinem Ehegatten. Und deshalb hört nochmal auf den Vers davor. Als Trost im Psalm 127, Vers 2. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauber erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Also hier geht es nicht darum, dass wir uns gehen lassen sollen, das meint er nicht, sondern es geht darum, dass wir uns nicht zermürbend sorgen sollen. Wir sollen investieren, aber wir müssen uns nicht zersorgen. Gott will Eltern gebrauchen. Und dennoch bleibt der Erfolg unserer Anstrengung von Gottes Gnade abhängig. Wenn wir das wissen, es ist doch von Gott abhängig, dann gibt uns das innere Ruhe. Unsere Kinder sind in Gottes Hand. Und der sagt, ich will eure Ehe segnen, der sagt auch, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht und segnet sie. Lasst uns zusammen beten. Ja, himmlischer Vater, vergib, wo wir unsere Kinder aus Selbstsucht als eine Last betrachtet haben. Vergib, wo wir unsere Beziehung zu unserem Ehepartner aus Selbstsucht vernachlässigt haben. Kinder sind eine Gabe und ein Segen für Familien und auch für die Gemeinde, und dafür danken wir dir. Und so hilf den Müttern und uns Vätern und auch unserer ganzen Gemeinde, dass wir auch ein Segen für sie sind, zu deiner Ehre. Amen.